BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, der Frühling, der hat uns ja heuer wirklich ganz lang warten lassen. Aber jetzt grün's und blüht's endlich in ganz Bayern. Und wir Hobbygärtler, wir sind natürlich wieder voll im Stress. Pflanzen, säen, Rasenmähen geht auch schon wieder los. Und wer einen wirklich gepflegten englischen Rasen haben will, der hat ja immer viel zu tun. Wie es mit viel weniger Arbeit auch geht, das sagt uns jetzt dann gleich unsere BR Heimer Pflanzenexpertin, die Isolde Kalfiali. Endlich Frühling. Und wenn ich jetzt aus dem Studiofenster schaue, dann sehe ich wirklich ganz frisch ausgetriebene Pappeln, einen strahlend blauen Himmel. Bei mir daheim im Landkreis Pfaffenhofen sind diese Woche die Schlehenhecken richtig aufgeblüht. In den Gärten fangen jetzt langsam die Birnbäume an. Und Isolde, bei euch in Unterfranken, da ist ja der Frühling immer schon einen Schritt weiter. Was sieht man denn bei euch schon?
Ja, bei uns ist auch blauer Himmel, strahlender Sonnenschein heute, ganz tolles Wetter. Ja, in den Gärten, also wenn man jetzt so durch die Gärten läuft, Tulpen ohne Ende. Also alle Farben von Tulpen, alle Formen, also auch diese Lilienblütigen, die ja so edel ausschauen. Aber dann sind auch die ganzen Zierkirschen. Ich bin vorhin am Hofgarten an der Residenz vorbeigegangen. Und da ist jetzt eine rosa Blütenwolke, diese japanischen Zierkirschen, die blühen unendlich schön. Also das ist so traumhaft.
Da könnt ihr Kirschblütenfest feiern.
Jawohl, also wir brauchen nicht nach Japan fahren, wir machen das alles hier bei uns.
CO2-neutral.
Ja, genau, das ist auch ganz richtig.
Also es ist so ein Traum jetzt momentan, gell? Man tankt richtig auf, wenn man draußen unterwegs ist.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch die ganzen Insekten sind jetzt schon unterwegs. Jetzt, wenn man ein bisschen so schaut, ja gerade eben auch jetzt, weil die Äpfel ja schon, die frühen Äpfel sind da, die späten Kirschen blühen, Zwetschge, Mirabelle, alles in Blüte. Auch Johannisbeeren und die Stachelbeeren fangen an. Da sind auch ganz viele Bienen und andere Insekten unterwegs. Es summt und brummt wieder. Es macht einfach echt Spaß.
Mhm. Und ihr habt echt schon Apfelblüte, oder? Dann habt ihr ja schon den Vollfrühling nach dem phänologischen Kalender.
Ja, also die frühen Apfelsorten, die fangen oder sind jetzt eigentlich da und ja, haben ihre ersten Blüten und diese großen Blüten, die ja auch so weiß sind, das ist schon sehr schön. Also so weiß, leicht rosa teilweise, ja.
Also das Summen und Brummen von den Insekten ist immer ein besonderer Hörgenuss. Man hört aber dann, sobald das soweit ist, oft auch schon viele Rasenmäher. War das bei euch auch schon der Fall heuer?
Ja, das fängt jetzt langsam an, weil jetzt doch auch durch die Feuchtigkeit und jetzt die warmen Tage, da ist natürlich der Rasen jetzt auch ganz plötzlich gewachsen. Ganze Zeit war es noch sehr bedeckt, aber jetzt geht es eigentlich ganz gut los, dass man dann mit dem Rasenmähen anfängt, weil er eben auch so unterschiedlich wächst, dass man wieder in so eine einheitliche Höhe vielleicht zusammenbringt. Ja,
meistens haben wir so einzelne Schöpfe jetzt drinstehen und der Rest ist noch ganz klein. Jetzt gibt es ja seit einigen Jahren die Aktion Mähfreier Mai. Das heißt, dass man natürlich nicht schon jetzt im April und eben auch nicht im Mai, sondern zum ersten Mal erst im Juni mäht. Was steckt eigentlich da dahinter, Isolde?
Naja, das ist auch einfach, dass man die Biodiversität im Rasen damit ein bisschen fördert. Weil wenn man immer alles so kurz mäht, da kann sich natürlich auch nichts anderes bilden, außer Rasen oder unerwünschte Unkräuter, wenn man eben sehr niedrig mäht. Und wenn man das aber auch ein bisschen höher wachsen lässt, dann merkt man plötzlich, dass da auch ganz andere Pflanzen auftauchen, die auch Blüten haben und dann Nahrung bilden, auch für die Insekten zum Beispiel. Also es macht auch Sinn, wenn man jetzt sagt, man lässt den Rasen an sich ein bisschen höher stehen, weil es gibt so ein Sprichwort, das, was oben an Rasen ist, das ist auch unten. Also wenn ich den immer ganz kurz mähen würde, so auf 4-5 Zentimeter, habe ich auch maximal 4-5 Zentimeter Wurzelbereich etwa.
Aha, das ist jetzt ein interessanter Punkt, weil jetzt im Frühling ist es noch nicht so entscheidend, aber es wird ja wieder ein Sommer kommen und je nachdem, wo man wohnt, kann der auch sehr trocken werden und dann wird es natürlich besonders interessant, wie lang die Graswurzeln sind.
Genau, also weil längere Wurzeln können natürlich auch tiefer in die Erde und dann auch die Feuchtigkeit von unten holen. Also das ist auf jeden Fall Sinn. Voll. Und wenn er höher ist, dann beschatten sich die Rasengräser auch ein bisschen selbstständig, beziehungsweise den Boden. Und damit ist auch die Feuchtigkeit länger im Boden und verdunstet nicht so stark. Also gerade bei uns ist das wichtig, wo wir sehr trocken haben.
Ja, oder meistens der wohnt, wo ein sehr leichter Boden ist, also mit viel Sand, der wenig Wasser speichern kann, da ist es natürlich auch wichtiger als da, wo es viel regnet und wo der Boden eher schwer ist. Also wir haben einerseits Spätmähen ist gut für die Biodiversität, also für die Artenvielfalt. Und andererseits haben wir selber auch einen Vorteil, weil wir dann einen Rasen kriegen, der die Trockenheit leichter aushält.
Ja, genau, so ist es.
Nachteil? Man hat halt, man braucht ein anderes Mähgerät, wenn man erst im Juni das erste Mal mäht.
Ja, das ist richtig. Manche Rasenmäher kann man sehr hoch einstellen, dann funktioniert es noch. Aber meistens ist dann, entweder, dass man mit einer Sense gar mäht oder wenn es sehr hoch gewachsen wäre, dann wäre es ein Balkenmäher. Aber meist langt es eigentlich wirklich noch Rasenmäher, die man ganz hoch einstellt.
Dann also hoch einstellt heißt, dass viel stehen bleibt nach dem Mähen.
Genau, ja. Mhm. Und genau. Dann kraften die das eigentlich noch, ja.
Also kann man sich schon mal überlegen, ob das für einen selber sinnvoll ist, halt auf den Bereichen, wo man nicht dauernd auf und ablaufen muss. Also da mäht man ja schon dann sinnvollerweise einfach so kurze Wegerl rein.
Ja, das ist richtig. Also was eigentlich sogar recht hübsch ausschaut, finde ich jetzt persönlich, wenn man jetzt ein größeres Rasenstück hat und dass man eben, ja, wie eben schon gesagt, eben so Wege reinmäht oder dass man zumindest sagt, man lässt Inseln stehen, die hochwachsen können.
Das ist auch eine schöne.
Mhm. Habe ich jetzt auch in Großbritannien die letzten Jahre schon öfter gesehen, die eigentlich bekannt sind ja für ihren grünen englischen Rasen. Nee, aber auch
ja, wir nennen es den englischen Rasen.
Ja, genau. Weil wir immer denken, so das ist so das Nonplusultra. Aber auch da findet man viel häufiger jetzt eben dieses, dass so Wege gemäht sind, wo man eben auch laufen und flanieren kann durch diese Parks mit den Rasen oder eben, dass speziell Inseln drinstehen. Also die müssen nicht rund sein, die können auch irgendeine andere Form haben. Aber das lockert auch das Ganze auf und macht dieses Strenge von diesem Rasen eigentlich, macht es dann ein bisschen lockerer. Weil auch in Großbritannien haben die auch das Problem mittlerweile, dass wenn Sommer ist, dass dann nicht genügend Wasser da ist. Also in London weiß ich,
gell?
Ja. In London habe ich eben auch gehört, dass da auch Verbot ist, den Rasen zu gießen im Sommer, weil die eben auch Wasserprobleme haben.
Unvorstellbar, das angeblich so verregnete Großbritannien.
Genau.
Aber weil du jetzt sagst, mit dem Stehenlassen und das Wege durchmähen, wenn man was stehen lässt, dann macht es ja auch Sinn, dass man an den Wegen entlang spaziert, weil dann gibt es ja was zu sehen in dem Langen.
Oh ja, auf jeden Fall. Da wird man sich wundern, was da plötzlich auch für Insekten kommen. Gerade Heuschrecken oder so waren mir jetzt eigentlich auch unbekannt, dass sie bei mir im Garten sind. Aber nachdem ich das auch immer wieder höher stehen lasse, kommen plötzlich auch Heuschrecken. Und das finde ich eigentlich schon ganz toll, dass die dann auch da sind.
Und was blüht bei dir dann auch was, wenn du das länger stehen lässt?
Ja, es kommen dann auch Margeriten mit der Zeit dazu oder auch andere Gräser, die man eigentlich so als Rasengräser gar nicht kennt. Also es ist so eine Leichtigkeit eigentlich auch dann entstanden, wenn man das länger stehen lässt.
Und ich finde, es ist vielfältiger einfach. Also es ist ja Geschmackssache, aber jetzt ich bin der Typ, mir gefällt es besser, wenn es viel zu sehen gibt und wenn es abwechslungsreich ist und unterschiedlich. Und meine Erfahrung ist, dass es auch jedes Jahr anders ausschaut. Also die Margeriten kommen an unterschiedlichen Stellen. Einmal habe ich sogar Kuckuckslichtnelken gehabt, die liebe ich
schön, ja.
Also da muss natürlich entsprechend feucht sein. Und ich finde es persönlich, ehrlich gesagt, einfach spannend, da durchzuspazieren und immer zu beobachten, was kommt eigentlich. Manches kennt man ja auch noch gar nicht. Das kann man ja dann lernen, kann man ja bestimmen heutzutage mit entsprechenden Apps. Und also mir macht Spaß, aber wie gesagt, es soll jeder seinen Garten so haben, wie er ihm selber gefällt. studio@br-heimat.de, das ist heute wieder Ihre Adresse für alle Fragen rund um den Garten. Und da hat uns die Margit Schulze aus Augsburg geschrieben, weil wir vorhin schon von den Tulpen gesprochen haben, die jetzt gerade ja Hochsaison haben. Also sie schreibt, ich habe vor ein paar Jahren viele verschiedene Tulpenzwiebeln gekauft für rote, gelbe und orangefarbene Tulpen. Aber jedes Jahr werden die farbigen Tulpen weniger und es blühen mehr weiße oder cremefarbene. Woran liegt das? Isolde Keil-Vierheilig, was bestimmt die Antwort?
Ja, also ich habe, wenn ich das so höre, da denke ich natürlich schon dran, weil sie schreibt ja auch, dass sie viele verschiedene Tulpenzwiebeln gekauft hat. Da waren sicherlich eben auch weiße und cremefarbene dabei. Und es ist oft so, dass man denkt, da ist ja jetzt, die anderen werden weniger, vielleicht werden aber auch die anderen einfach mehr, weil es ist so, es gibt kurzlebigere Sorten und langlebigere Zwiebelsorten. Und die kommen auch sehr unterschiedlich mit den verschiedenen Standorten zurecht. Also das kann auch daran liegen, dass man einfach so, ja, dass sich einfach andere ausbreiten oder sich vermehren, während andere eben nicht. So eine Rückkreuzung, was man auch immer wieder hört, ist eigentlich eher unwahrscheinlich, weil es ja so ist, dass die ja nicht über Samen dann sich vermehren, da müssten sie sich ja kreuzen, sondern es ist ja in der Regel so, dass man eine große Zwiebel reinmacht und dann entstehen da auch mehrere kleinere Zwiebeln außenrum, die dann meist erstmal Blätter bilden und dann später in den Laufe der Jahre dann eben die Blüten. Also
Grundkurs Botanik.
Ja,
die genau. Zwiebeln sind immer identisch, also Brutzwiebeln sind immer identisch mit den mit den Mutterzwiebeln. Also es sind ja Klone dann davon, richtig?
Ja, das ist im Grunde so, wie wenn ich jetzt Stecklinge von irgendwas mache, dann nehme ich auch von der Pflanze was weg und stecke es ein. Und da ist es ja auch, dass es dann sich eben vegetativ vermehrt.
Genau, also identische Erbinformationen, wohingegen, wenn sich über Samen vermehrt, kommt
dann
eben
kreuz ich das.
Genau. Die andere Seite dazu, also die väterliche von den Pollen und dann kommt, ist wie bei uns Menschen, dann weiß man nicht, was rauskommt.
Genau, also das könnte zum Beispiel eben auch sein, dann sind auch nach Erfahrung manche besonders für Wühlmäuse attraktiv, sodass die einfach schon gefressen sind, dass sie eben gar nicht kommen können. Und manche Sorten sind auch besonders empfindlich, was die Frühjahrsfeuchtigkeit angeht. Gerade die Zwiebelblumen sind ja empfindlich auf Feuchtigkeit und im Frühling oder Spätwinter, wenn es da viel regnet, dann fängt es oft an, dass sie faulen. Und auch da kommen die Sorten unterschiedlich damit zurecht. Und deswegen vermute ich fast, dass eben dann so andere Sorten, weil sie vielleicht auch insgesamt kurzlebiger sind, verschwinden und dann die anderen, die weißen und die cremefarbenen, einfach robuster sind und sich dann durchsetzen. Und dann hat man halt auch das Gefühl, dass nur noch die da sind und die anderen weg. Mhm. Also das wäre jetzt so mein Ding, was ich aus dieser Hörerfrage lesen würde. Ja.
Mhm. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn man jetzt, also im Spätsommer pflanzt man ja die Tulpenzwiebeln. Wenn ich jetzt schon weiß, ich habe jetzt eher einen feuchten Boden, dann könnte ich also vielleicht ein bisschen eine Drainage unter die Zwiebeln einarbeiten, oder?
Ja, das ist also richtig, dass man da, wenn man sehr schweren Boden hat, dass man da irgendwie Sand oder Split oder irgendwas macht und auch den Boden sehr großzügig dann lockert. Das hilft auf jeden Fall weiter.
Damit das Wasser besser abläuft.
Genau, das ist
und bei den Wühlmäusen, da werden ja immer so Drahtkörbe empfohlen. Aber wir können ja nicht jede einzelne Zwiebel in einen Drahtkorb einsetzen, oder?
Ja, das macht man dann häufig, dass man so einen Drahtkorb oder es gibt auch so Kunststoffkörbe. Da legt man dann halt mehrere Zwiebeln in den Bereich rein und pflanzt es dann als Ganzes.
Ja. Ach so, ja, dann hat man so einen Tuftscheid eh schöner aus als einzelne Zwiebeln. Okay, also das waren jetzt schon mal wieder interessante Hintergründe über die Tulpen. Und vorhin haben wir ja erstmal über den Rasen und über den mähfreien Mai geredet. Also, und wie sich das heimische Grün auch verändert, wenn man es einfach einmal wachsen lässt. Am anderen Ende der Skala gibt es natürlich den repräsentativen, gepflegten, was wir englischen Rasen nennen. Wie ein grüner Teppich soll er idealerweise ausschauen. Was ist denn bei, wenn man so einen Rasen haben will, was ist denn da jetzt alles zu tun, Isolde?
Naja, also das ist erstmal absolut pflegeintensiv, die ganze Sache. Wenn man sowas will, muss man auch wissen, das ist eigentlich die Hauptarbeit. Der andere Garten wird dann vernachlässigt werden müssen, weil man sich ja um den Rasen kümmern muss. Also ich bin da immer ein bisschen, so ein Rasen, der braucht viel Pflege. Das heißt, der muss regelmäßig gemäht werden. Also wirklich eigentlich fast wöchentlich, je nach Witterung. Er muss gewässert werden, wenn es trocken ist. Aber auch so gewässert werden, dass er leicht abtrocknet und dass er nicht fault.
Mhm. Ich weiß, beim Golfplatz, da ziehen die jeden Morgen sogar den Tau ab, damit der Rasen.
Mhm. Richtig, genau. Also da ist so viel Pflege dahinter, um eben
das. Also man muss erstmal die Feuchtigkeit wegnehmen und nachher wieder gießen. Also mir schließt sich's nicht, aber du kannst es bestimmt erklären.
Naja, es ist so, die Feuchtigkeit ist auf den Blättern, was jetzt eher ungünstig ist, weil es ja auch Pilzkrankheiten fördert, im Boden selber, da muss es natürlich feucht sein, dass die Wurzeln auch die Feuchtigkeit aufnehmen können, dass die Rasengräser wachsen.
Aha.
Ja, also man muss dann auch so gießen, dass es oder wässern, dass eben nicht nur die erste Zentimeter an Erde benetzt ist, sondern dass es auch tiefer reingeht, dass eben auch die Wurzeln die Feuchtigkeit aufnehmen können. Habe ich jetzt eben den Tau zum Beispiel oder ich gieße nur mal ganz kurz über den Rasen drüber, dann sind wirklich nur die Halme nass und es bringt der Wurzel und der Pflanze an sich gar nichts.
Und ist für die Blätter sogar kontraproduktiv, wie du gerade erklärt hast.
Genau, es kann also sein, wenn das länger da drauf ist, dass sich dann Pilzkrankheiten ausbreiten können und die kann ich eigentlich nicht bekämpfen.
Und um diese Zeit, was muss man da alles in die Wege leiten oder machen?
Ja, also die erste Düngung sollte auf jeden Fall schon erfolgt sein. Es wird vertikutiert, es kann aerifiziert werden. Es wird,
was heißt aerifiziert?
Aerifiziert, da ist es so, wenn der Boden sehr verdichtet ist und sehr feucht oder so, dass man da Löcher praktisch in den Boden reinmacht. Da gibt es Aerifiziergeräte. Oder aber auch, dass man mit einer Grabgabel einfach immer so Löcher reinmacht, dass das durchlöchert ist. Das kann danach anschließend gesandet werden, dass der Boden durchlässiger ist. Also gerade eben, wenn es sehr schwere Böden
sind. Also Loch reinstanzen und wieder mit Sand auffüllen.
Genau.
Also dann hat man zwar an der Stelle natürlich jetzt gerade kein Gras, aber es ist trotzdem insgesamt günstiger und da wächst es wieder zu, oder?
Das wächst leicht wieder zu, also das ist kein Problem. Das sind ja auch keine Riesenlöcher, sondern das ist einfach nur so kleine Löcher. Also ja, da passiert eigentlich nichts.
Und so halt, kleine Stopsel.
Ja, genau.
Wenn Gras kommt, schon aus wie kleine Stopsel. Also das muss man auch machen. Also wenn man sich mal überlegt und sagt, gut, das ist ein Ideal vielleicht und so schaut er halt aus, wenn er frisch ausgerollt ist, der Rollrasen. Und ich möchte aber auch jetzt nicht das, wo ich erst im Juni anfange zu mähen. Es gibt ja auch noch Kompromisslösungen oder Zwischenlösungen. Es gibt eine ganze Bandbreite.
Ja, also am einfachsten ist so dieser Kräuterrasen, wenn ich sage, okay, ich habe einfach so einen ganz normalen Garten und da soll man auch mal drauf sitzen, da können die Kinder mal Fußball spielen oder da kann gespielt werden oder man läuft einfach drüber oder man freut sich einfach über das Grün. Ja, dann lässt man einfach auch zu, dass Gänseblümchen drin sind oder mal ein Wegerich oder bei mir haben sich jetzt die Schlüsselblumen ausgebreitet.
Oh,
also es ist total schön.
Ich liebe Schlüsselblumen.
Ja, also das ist sehr schön. Oder ich habe dann auch vor ein paar Jahren in den Herbst rein, habe ich die Elfenkrokusse rein. Die kommen dann wirklich ganz im Februar so, oder so Anfang März ist dann der Rasen, hat er so lila Ecken bekommen. Ja, sowas sind halt einfach Kompromisslösungen. Und ich mähe da eigentlich auch nur, ja, wenn der Rasen relativ hoch ist, also so 8 bis 10 Zentimeter, dann gehe ich auf 6 Zentimeter etwa runter. Der ist nie sehr niedrig, dieser, auch im Sommer. Und damit hält es eigentlich oft auch den Sommer durch. Und wenn er mal braun wird, na, dann ist es so. Der kommt aber wieder. Also das merkt man, wenn man da so extensiv das Ganze ein bisschen macht. Selbst bei wochenlanger Hitze hier bei uns in Unterfranken im Würzburger Raum ist es oft so, dass wenn mal Regen kommt, dann wird auch plötzlich der Rasen wieder grün. Dass Komplettausfall ist, hat man eigentlich echt selten bei uns.
Wenn man's vorausgesetzt, eben, ja, so wie du es vorhin erklärt hast, falls sich jemand erst zugeschaltet hat, wichtig ist, dass er nach oben lang genug wachsen kann, damit er nach unten auch lang genug Wurzeln bildet.
Genau, das ist also ganz wichtig, dass man da auch darauf achtet, dass eben der Wurzelbereich tief ist und gegossen wird bei uns gar nichts im Rasen. Also.
Aber das kommt wieder. Also die Selbstheilungskräfte, da kann man sich dann drauf verlassen.
Ja, natürlich sind Rasengräser wenig, also sind auch drin, aber halt auch andere Sachen. Und was wir jetzt halt im Frühling gemacht haben, weil wir Moos drin haben, dass man das einfach mal rausgemacht hat, dass Luft reinkommt in den Rasen. Und dann
jetzt meine Frage, wie hast du es denn rausgemacht?
Wir haben einen Vertikutierrechen. Damit halt.
Einen Vertikutierrechen? Ist es ein Handgerät oder ist es ein Motorgerät?
Alles Hand.
Also es gibt eigene Rechen, die Vertikutierrechen.
Ja, die haben wie so Messer, die haben so Messer dran, also nicht wie so ein normaler Rechen, wobei es mit einem Eisenrechen also auch möglich ist, gerade wenn das Moos auch recht locker drauf ist, dass man es damit rausmacht. Aber es gibt auch so Vertikutierrechen, die haben wie so Messer dran. Und vertikutieren heißt ja eigentlich nur so die ersten 2 Millimeter oder so, dass das nur so aufgerissen wird. Damit kommt ja auch ein bisschen mehr Luft rein. Ja, und dann können sich eigentlich die Rasengräser mal durchatmen und auch wachsen, sag ich mal. Mhm.
Und jetzt gibt's ja immer Stellen im Garten, wo es eigentlich ganz hübsch ausschaut und wo man sehr zufrieden ist. Und weil du gerade das Moos angesprochen hast, an manchen Stellen breitet sich halt das Moos mehr aus als an anderen. Woran liegt das denn, wenn sich das Moos stärker ausbreitet?
Ja, es sind auch unterschiedliche Faktoren. Am größten ist, denke ich mal, ist es auch, ja, wenn ich jetzt so überlege, wie es bei mir ausschaut, da, wo es länger feucht bleibt. Also so im schattigen Bereich oder so, da ist es in der Regel verstärktes Moos, kommt aber auch im sonnigen Bereich vor. Und immer da, wo einfach viel Feuchtigkeit ist. Also wenn es auch in Jahren mal viel geregnet hat, dann kommt auch das Moos auch in den Beeten viel häufiger.
Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass deine Vorgängerin, die Marianne Schoell-Helgert, hat immer gesagt, es ist nicht das böse Moos, was das gute Gras verdrängt, sondern das Moos ist der Lückenfüller. Da, wo das Gras nicht zurechtkommt, da wächst dann das Moos verstärkt.
Ja, also das ist auch... Man muss schon schauen, dass man seinen Rasen oder seine Kräuter möglichst dicht hat. Dann ist die Gefahr von Moosbildung weniger, das ist richtig. Mhm. Ich habe nur gerade überlegt, weil das Moos kommt bei mir eben auch in den Staudenbeeten vor, aber eben hauptsächlich da eher, wo es eben feuchter ist. Ja.
Mhm. Und feuchter ist es deswegen, weil es schattiger ist vermutlich, weil weniger Sonne hinkommt.
Und damit auch längere Feuchtigkeit.
Und irgendwann erreicht es den Punkt, wo man sagt, ist jetzt da der Rasen, auch wenn es ein bunter Kräuterrasen ist überhaupt noch sinnvoll, dann müssen wir andere Lösungen finden.
Genau, das kann man sich sowohl überlegen, wo es eben schattig ist, wie auch da, wo Sonne ist. Weil im Grunde, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Rasen oder wenn ich jetzt was Schönes, Grünes haben will, ist eigentlich sehr pflegeintensiv. Und wenn ich eben keine Kinder mehr habe, zum Beispiel, die den Rasen zum Bolzen brauchen, wobei da ja auch kein Rasen mehr dann da ist meistens, kann man durchaus auch mit Stauden vielleicht nochmal wieder was machen, dass man entweder Staudeninseln mit reinbringt in das Ganze oder einfach die Rasenfläche verkleinert.
Und Stauden, das muss man in Bayern immer dazu sagen, also nicht Haselstauden und nicht Heuerstauden, sondern...
Ach so, nee.
Du bist ja die Botanikerin, du denkst da ganz anders. Ja. Mehrjährige Blumensandstauden.
Ja, genau, das ist so, eine Staude ist mehrjährig, das ist richtig und die zieht halt komplett wieder ein und treibt wieder neu aus. Also das ist
und
so.
Da brauchen wir aber natürlich auch welche, die mit wenig Sonne zurechtkommen.
Genau, da gibt es ganz viele, die standortgerecht eben eher für einen Halbschatten- oder schattigen Bereich sind oder auch für einen Gehölzbereich. Also wenn man jetzt den Schatten ja hat, weil Bäume oder Gehölze da sind, große Sträucher, da gibt es da auch spezielle, die das ganz gut vertragen. Oder eben welche, wenn es in der Vollsonne ist, die gerade eben dieses Mediterrane, diese Hitze gut vertragen. Das sind dann oft Sachen, die auch ein bisschen so graulaubig sind oder ein bisschen so haarig oder dickblättrig. Die vertragen zum Beispiel auch die Hitze sehr gut.
Das Haarige ist das praktisch so ein natürlicher Sonnenschutz, was die ausgebildet haben, oder? Ja. Damit sie sich mit den Haaren ein bisschen selber beschatten können.
Ja, das ist richtig und es ist auch so, also ich denke da vor allem an den Wollziest, der wirklich so ganz viele kleine Härchen hat. Und das ist so, das wächst schon wie Unkraut eigentlich, weil es so heiß ist und so, weil der das so gut verträgt. Und wenn man da, weil wir vorhin schon gehabt haben mit den ganzen vielen Insekten, im Sommer über, ganz interessant, habe ich auch vorher nicht gesehen, eigentlich die Wollbiene. Und das ist und die sammelt eben diese Härchen von diesem Wollziest, um da ihr Nest auszukleiden. Das ist eigentlich ganz interessant.
Ach, jetzt habe ich ja an Holzbiene gedacht.
Nee, die
das
Wollbiene.
Das ist ganz was anderes. Wollbiene. Ja. Und wie schaut die aus, die Wollbiene?
Ja, ist eigentlich auch eine kleine Biene, gelb, schwarz gestreift. Schaut ein bisschen, ein wenig kompakter aus. Also
pummeliger.
Pummeliger,
sie
genau.
Hört uns ja nicht.
Ja, und... ich wusste eben auch erst nicht, was ist und dann, dank Internet ist natürlich auch, kann man da ein bisschen googeln auch oder ein bisschen nachrecherchieren Und das ist eben diese Wollbiene und die kämpfen teilweise auch um diese, also es ist wirklich interessant, wer solche Gewächse hat und mal ein bisschen Zeit hat und im Sommer einfach mal gucken nach Wollbiene und dann schauen, ob sie da ist. Also es ist echt interessant.
Ob sie da ist, genau. Und es gibt ja auch diese Apps heutzutage, also der Jan Haft, der Naturfilmer, hat mir empfohlen, die App namens Ops Identify, also Ops wie Observe auf Englisch und Identify wie identifizieren. Und die hat den Vorteil, die erkennt Pflanzen und Tiere. Also wenn man die Biene dann mit dem Ops Identify, und das ist übrigens auch kostenlos, die App, wenn man das dann fotografiert, dann kann man also sehr oft, selbst wenn es unscharf ist, ist meine Erfahrung, kriegt man auf den Knopfdruck, was das für eine Art ist. Und dann kann man ja nochmal den Suchbegriff eingeben Bilder, ob es wirklich so ausschaut. Und ja, also ich bin auch so wie du. Also ich finde es höchst spannend, was alles ankommt.
Ja.
Und dann fängt man auch an, es wieder zu erkennen. Dann fragt man sich, da ist ja wieder die Wollbiene oder ist jetzt wieder die große schwarze Holzbiene. Die haben wir letztes Mal schon bestimmt.
Genau.
Also mir macht sowas Spaß.
Ja, das stimmt. Und man punktet bei den ganzen Freunden und Bekannten, wenn man dann sagt, oh, das ist ja das und das. Und dann so, oh, woher weißt du das?
Woher weißt denn du das?
Ja. Das finde ich immer ganz
toll. Ich bin halt schlau.
Ja, genau.
Nein, man kann ja verraten, wie man es gelernt hat, damit die anderen Menschen auch eine Freude haben.
Ja, aber die sehen das dann das nächste Mal auch und denken sich, oh, das ist ja das und das. Also ich finde jetzt auch gerade so Garten, also wer da ein bisschen einfach Lust drauf hat, zu beobachten und einfach so zu bestimmen, das ist schon toll. Ja.
Und man sieht nur, was man weiß, hat ja der alte Goethe schon gesagt, wenn man es einmal nachgeschaut hat, auf einmal ist es überall, immer wieder taucht es auf und vorher hat man es nie wahrgenommen.
Ja, genau.
BR Heimat mit der Gartensprechstunde, 10.46 Uhr ist mittlerweile geworden und wir reden ja über den Rasen heute schwerpunktmäßig. Und es ist ja so, wir wären alle nicht jünger und früher oder später müssen wir uns alle überlegen, wie wir uns die Gartenarbeit vielleicht ein bisschen erleichtern können. Die Art des Rasens ist entscheidend, haben wir ja schon gehört von der Isolde Kalfierheilig. Aber wenn gemäht werden muss, kann man sich ja auch überlegen, wenn man gar nicht selber mähen muss, sondern so einen Mähroboter rumfahren lassen kann, das ist ja eine Riesenerleichterung. Aber Isolde, ist so ein Mähroboter überhaupt für jeden Garten geeignet?
Ja, da ist schon mal was Wichtiges angesprochen, nicht für jeden. Also wenn der jetzt richtig schön plan eben ist, natürlich, dann könnte man das machen. Aber sobald ein bisschen Unebenheiten drin sind oder auch hängig, dann ist es schon so, dass der Mähroboter Probleme macht, weil einfach der ist ja mit Akku betrieben. Der geht recht schnell leer.
Der ist nicht geländegängig.
Akku. Genau, der ist nicht so geländegängig. Oder wenn es eben uneben ist, dann mäht er auch drüber und dann kann es sein, dass die Grasnarbe auch komplett verletzt wird. Und dann hat man also ja Ausfälle einfach auch vom Rasen. Also von daher muss also wirklich das Plan eben sein. Was brauche ich noch? Ich brauche eine Begrenzung auch, sonst würde der überall hinlaufen, dieser Mähroboter.
So eine Induktionsschleife wird
genau,
da ja
also da wird so eine Draht irgendwas, genau, dass er eben im Inneren bleibt, wobei oft diese Ränder dann auch nicht sauber abgeschnitten werden. Also wer das wirklich akkurat haben will, muss dann an den Rändern schon nochmal nachgehen. Also das wäre schon wichtig.
Also
dann
es ist nicht so, dass man gar keine Arbeit hat.
Ja.
Ja gut, oder man lässt die Ränder halt stehen, sagt ja, gut,
genau,
mit
oder
den
so.
Rändern kann ich leben. Mhm, aber unterwegs mäht der halt selbsttätig und der fährt ja nichts ab. Also das heißt, das bleibt ja alles liegen, was der mäht.
Genau, das ist richtig.
Ist das gut oder nicht so gut?
Naja, wenn er regelmäßig oder wirklich, der läuft ja eigentlich in der Regel täglich dann, dieser Mähroboter über den Rasen und dann sind es nur winzig kleine Abschnitte, die er hat und die bleiben dann liegen. Das wird natürlich von den Mikroorganismen des Bodens schon auch umgesetzt und damit hat man ein bisschen einen Dünger. Aber wenn das dann zu viel wird mal, dann kann es unter Umständen auch sein, dass sich so ein Rasenfilz bildet und was eher dann ungünstig ist. Oder wenn es, was auch ein bisschen problematisch ist, wenn es Zeiten sind, wo es sehr viel regnet. Aber sehr viel Regen bedeutet ja auch, dass die Rasengräser sehr stark wachsen. Aber mein Mähroboter muss meistens dann in der Station bleiben und kann eben nicht raus, weil es so regnerisch ist oder auch von der Belichtung, vom Licht her nicht so gut. Und dann wachsen die Gräser und wenn das Gras zu hoch wird, dann hat er auch wieder Probleme. Dann müsste man dann auch mit dem konventionellen Rasenmäher rangehen. Also Funktioniert also auch nicht.
Das ist ein guter
immer.
Punkt. Also man muss erstmal überlegen, in welchem Klima lebe ich überhaupt. Also wenn ich jetzt irgendwo am Alpenrand bin, wo es wirklich überdurchschnittlich viel regnet, ist er wahrscheinlich weniger geeignet als irgendwo anders, wo es halt nicht so oft regnet. Oder wenn halt lange Regenperioden sind. Das kommt ja überall
vor. Ja, ich glaube, das Problem ist vor allem die langen Regenperioden. Ich meine, wenn es mal einen Tag regnet, auch wenn es viel ist, dann mäht er mal nicht, ist nicht so schlimm. Aber lange Regenperioden ist eher das Problematischere. Mhm. Ja.
Und der kann nicht mähen, wenn es so ein bisschen Nieselregen ist? Oder ab wann ist da Schluss?
Da habe ich leider keine Erfahrung, weil den habe ich nicht.
Also ja. Ich. Okay, aber jedenfalls, das soll man bedenken, da kann man sich ja dann auch entsprechend erkundigen. Und jetzt ist ja so, dass manche Orte... Oder andersrum gesprochen, manche Menschen denken sich, oh, das nervt, aber wenn der den ganzen Tag da rumfährt, bzzz, macht, das will ich gar nicht hören. Ich bin schlau und ich lasse ihn einfach nur über Nacht laufen. Und da sind jetzt viele Kommunen schon hergegangen und haben ein absolutes Nachtfahrverbot für Rasen, also nicht für Rasenmäher, sondern für Mähroboter erlassen. Mhm. Ich weiß von einem Fall, da ist der Grund, dass das örtliche Tierheim mit den ganzen verletzten Igeln völlig überfordert ist.
Genau.
Die haben so viele verletzte Igel bekommen, dass sie gesagt haben, wir müssen da was ändern. Und da denke ich mir, wie kann denn das sein? Der Mähroboter muss doch erkennen, wenn ein Hindernis kommt und wenn es ein Igel ist.
Ja, das macht er nämlich nicht. Das, zum einen ist es so, dass der Mähroboter nicht alle Gegenstände erkennt. Also manchmal ist auch, wenn man Kinderspielzeug dort hat, das erkennt er dann auch nicht, fährt drüber, dann ist natürlich der Mähroboter auch beschädigt. Aber so ein Igel, der rennt auch nicht weg, wenn er merkt, da kommt ein Mähroboter, sondern der rollt sich zusammen. Und das merkt in der Regel der Mähroboter nicht und mäht einfach weiter. Also da muss wohl noch viel passieren auch. Ja. Und deswegen ist es schon so, dass auch diese Nachtfahrverbote gibt. Aber
selbst
gibt's
da, wo
zwar,
es nicht
aber,
gibt, kann man natürlich selber sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte oder wenn ich daran gedacht hätte, hätte ich den ja nie im Leben in der Nacht fahren lassen.
Ja.
Dann kann man es ja umgekehrt aktiv so machen, der mäht nur am Tag, solange es hell ist und nachher schaltet man ihn aus, damit eben die Igel in Sicherheit sind über Nacht. Es will ja keiner seinen verletzten Igel am nächsten Tag finden oder einen Toten oder einen kleinen Toten.
Ja. Was natürlich tagsüber ist, wenn da halt auch andere Insekten in sich in dem Rasen aufhalten, die werden natürlich auch einfach mitgemäht. Also
ach
das
so.
Ist natürlich schon auch, wobei in diesen Mähroboterwiesen oder Mähroboterrasen sind es ja, eigentlich auch für die Insekten wenig Interessantes ist, weil meistens keine Gänseblümchen und so. Genau, ja.
Also man muss es sich gut überlegen, ob man es will, ob es für einen eigenen Garten geeignet ist. Und wenn man sich dazu entschließt, soll es eigentlich selbstverständlich sein, dass der nur tagsüber läuft, damit eben den Igeln nichts passiert. Jetzt haben wir eine Frage aus Berlin bekommen. Da werden wir anscheinend auch verstanden. Das beruhigt mich ein bisschen. Da schreibt uns die Sonja Hartmann, wir sind im Winter mit Begeisterung morgens über den gefrorenen Rasen gelaufen. Jetzt haben wir allerdings viele helle Stellen im Rasen und wir fürchten, dass der Rasen dort kaputt ist. Was können wir jetzt tun? Was sagt die Expertin?
Ja, das kann durchaus sein, dass sich Pilzkrankheiten auch gebildet haben, möglicherweise Schneeschimmel oder so. Das sollte man also tunlichst vermeiden, dass man dann bei gefrorenem Rasen da drüber läuft. Also wo es nicht anders geht, ist es halt so, aber da ist wirklich, wie die Frau Hartmann, glaube ich, auch gesagt hat, da geht der Rasen dann kaputt. Also da müsste man jetzt schauen, dass man versucht, das ein bisschen rauszurechen, was da so helle Stellen sind und vielleicht neu einsäen und schauen, dass da einfach der Rasen sich wieder erholt, dass er neu gesät wird eventuell. Also je nachdem, wie groß auch diese Fläche ist.
Da ist ja die beste Zeit eigentlich jetzt dafür,
ja.
Gell? Dass man sagt, da wo es fehlt im Rasen, wo Fehlstellen sind, aus welchen Gründen auch immer, jetzt ist günstig zum Nachsehen.
Genau, jetzt haben wir, der Boden ist auch nicht mehr so kalt, tagsüber ist es warm, also ist schon günstig jetzt zu säen. Gut ist natürlich, wenn es keine pralle Sonne ist, sondern dass man merkt, oh, die nächsten Tage ist eher der Himmel bedeckter, vielleicht kommt noch ein bisschen Regen sogar dazu. Sowas wäre jetzt optimal dann, wenn man den Rasen säen möchte.
Und wenn er mal gekeimt hat und der Regen bleibt aus, dann ist schon günstig, wenn man auch gießt, gell?
Ja, also bei Junganlagen sollte man auf jeden Fall regelmäßig gießen. Vor allem, bis sich auch Wurzeln gebildet haben, die dann auch tiefer reingehen. Und dann macht man es eigentlich, um die Wurzeln auch wieder tiefer zu kriegen, dass man lieber sagt, okay, wenn er jetzt gekeimt ist, dann lieber nicht jeden Tag gießen, sondern dann nur alle 3 Tage und dafür etwas kräftiger. Also, dass man den Rasen auch erzieht, dass er Wurzeln
dass man wieder den bildet. Effekt haben, ja. Wie am Anfang beschrieben. Also nicht oben ist das Wasser, liebes Gras, mach deine Wurzeln nach unten.
Genau.
Das lohnt sich für dich.
Ja, das ist eigentlich bei allen Pflanzen so. Man will die unten haben, die Wurzeln, und deswegen draußen im Garten lieber weniger oft, aber dafür durchdringend gießen.
Jawohl, das muss man sich immer wieder auch vorsagen beim Gießen. Sonst neigt man dazu, dass man schon auf die Uhr schaut, weil man muss ja schließlich schon wieder weg.
Ja,
genau. Und dann eilt es ja meistens, genau.
BR Heimat, habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der Gartensprechstunde. Ich bin die Edith Schuhwalter. Ich freue mich, dass wir wieder beieinander sind. Und Sie können natürlich weiter Ihre Fragen an die BR Heimat Gartenexpertin schicken. Die Adresse lautet studio@br-heimat.de. studio@br-heimat.de. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich komme vom Gärtner wirklich regelmäßig mit viel mehr wieder heim, als ich eigentlich Kaffee wollte, weil geht man nur rein, weil man ein paar Salatpflanzerl braucht. Dann steigt einem schon auf der Suche nach der Salatpflanzerl der Duft der Vanilleblume in die Nase. Unterwegs kommt man nur bei den Geranien vorbei und da gibt es ja jetzt eine Sorte, die wirklich super in den Eingangsbereich passen darf. Und irgendwie, wie aus Zauberhand, hat sich am Schluss ein ganzer Wagen gefüllt und wenn man ganz groß Pech hat, dann vergisst man am Schluss diese Salatpflanze, die man eigentlich kaufen wollte. Isolde Kalfierheilig, du hast ja viel mit Hobbygärtlern zu tun, an eurem Gartentelefon auch. Was ist denn deiner Erfahrung nach der häufigste Fehler, den wir Hobbygärtler beim Pflanzeneinkauf machen?
Denselben, der gerade gemacht worden ist. Man kauft einfach ein, so Impulskäufe und ich meine, da geht es mir ja nicht anders, ja. Deswegen fange ich schon immer an und mache mir erstmal eine Liste, eine Einkaufsliste und sage, was brauche ich denn? Und dann schaue ich mal so, aber das wäre ja noch schön und das wäre noch so schön. Und ja, und dann kommt man heim und denkt sich, ja und, wo mache ich das ganze Zeug jetzt hin?
Also so geht es mir. Also ist ein Fehler, ne? Da ist auch die Expertin nicht davor gefeit. Sicher. Das tröstet uns ja ein bisschen.
Aber sicher, weil man sieht ja so viele schöne Sachen und dann lässt man sich einfach verleiten. Und ja, aber wie gesagt, dann denkst du, oh, das müsst ihr eigentlich in Schatten, ich habe gar keinen Schatten. Oder das ist eine Pflanze, die braucht volle Sonne, großes Gefäß. Ja, dafür habe ich aber überhaupt keinen Platz. Also ja, das ist, so diese Impulskäufe, die sind so schön, aber manchmal geht es eben auch daneben, ja.
Aber jetzt mit der Einkaufsliste, da tust du dich als Expertin natürlich wieder leichter als wir, weil man geht ja als Hobbygärtler oft rein und denkt sich, ach, jetzt schau ich mal, ich brauche irgendwas für den Garten, was Schönes. Und dann sieht man was Schönes, sagt, oh ja, das ist ja schön. Und es ist schon so, dass man sich natürlich von der Optik am meisten, so sind halt wir Menschen gebaut, dass der Sehsinn der Beherrschende ist. Wenn was schön ist, dann wollen wir es haben. Und wie du sagst, es ist dann ein Impulskauf. Wenn man was sieht, was einem gefällt, was sollte man nach deinem Rat als nächstes machen?
Also
nicht gleich einen Einkaufswagen, sondern?
Genau, sondern erstmal überlegen, welchen Standort habe ich denn eigentlich? Wofür will ich was haben?
Geht's jetzt und um Standort heißt, ist da Sonne, ist da
Halbschatten? Genau, oder völliger Schatten. Dann, also das wäre jetzt zum Beispiel auch für Pflanzen, die ich in Gefäßen halten will. Also jetzt die klassischen Beet- und Balkonpflanzen zum Beispiel, da findet man ja dann häufig auch in den Gärtnereien schon, wo es dann heißt, speziell für die Sonne geeignet oder für einen Halbschatten oder für einen Schatten. Also da findet man dann auch, wenn es ein guter Gartenbaubetrieb ist, dann macht er das auch wirklich erkenntlich, dass man als Freizeitgärtner auch weiß, wofür ist der Standort geeignet. Gehe ich jetzt in eine Staudengärtnerei zum Beispiel, also die wirklich nur Stauden macht, also sind wir jetzt wieder bei den Pflanzen, die
Blumen.
Genau. da kenne ich halt auch, dass das häufig auch beschildert ist, das heißt für den sonnigen Bereich oder Duftpflanzen oder für den schattigen Bereich, für feuchte Bereiche. Das ist ganz wichtig, dass ich mir vorher überlege, wo in meinem Garten fehlt mir was, wo möchte ich was hinmachen und dass ich dann speziell nachschaue, was gibt's da. Und dann kann ich mich ja trotzdem impulsmäßig noch leiten lassen. Aber es bringt halt nichts, wenn ich eine Pflanze, die voll Sonne braucht, die in Schatten pflanzt, weil da blüht sie einfach nicht.
Also da sollte man schon drauf achten. Die Schildchen lesen.
Ja.
Man kann schon erst schauen, was gefällt mir denn, und dann von den Dingen, wo man sagt, oh ja, schön, die Schildchen lesen, dann wird man gleich feststellen, ach, ist gar nicht geeignet. Oder ja, das passt eigentlich gut, wo ich es haben will. Ein anderer Punkt ist, wenn man sagt, ah ja, Mensch, genau, Erdbeerpflanzen, das schaut ja toll aus. Die werden ja auch überall angeboten um die Zeit, aber eigentlich ist gar nicht der optimale Zeitpunkt jetzt zum Erdbeerpflanzen.
Würde ich jetzt fast nicht sagen. Es ist schon so, dass man jetzt auch Erdbeeren pflanzen kann. Es gibt sogar auch sogenannte Frigo-Erdbeeren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein ganzes Beet voll pflanzen, da gibt es Internetanbieter, die bieten Frigo an. Das heißt, die sind gekühlt und kommen dann erst zum Gärtner oder zum Freizeitgärtner eben. Und da sind oft nur die Herzblättchen sichtbar und eben die Wurzeln, und das wird gepflanzt. Und damit kann ich auch die Erntezeit später machen. Also ich kann im Frühjahr wirklich auch pflanzen mit diesen Frigo-Erdbeeren. Was jetzt natürlich angeboten wird, das sind auch ganz normale Erdbeersorten. Die kann ich halt auch wunderschön jetzt in Kasten zum Beispiel pflanzen, oder was ich auch ganz gern mache oder auch verschenke, das sind dann Monatserdbeeren. Da langt häufig schon eine Pflanze einfach in einen größeren Tontopf rein. Das ist ein wunderschönes Geschenk, habe ich den ganzen Sommer über was zum Naschen.
Mhm.
Also sowas ist auch eigentlich ganz schön. Also es funktioniert auf jeden Fall gut jetzt, weil man hat halt damit auch einen Winter übersprungen, wo vielleicht auch noch Erdbeerpflanzen kaputt gegangen sind.
Erfrieren können. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass der optimale Zeitpunkt zum Erdbeerpflanzen nach der Ernte ist.
Ja, das ist richtig. Vor allem, wenn man halt selber dann auch Ableger macht und so. Und die sind dann oft auch günstiger vom Preis her, als wenn man jetzt die kauft, weil eben die Erdbeeren, die jetzt zum Beispiel übers Internet oder auch die jetzt so sind, das waren auch mal so Frigo-Erdbeeren, Die mussten natürlich gelagert werden. Damit sind sie insgesamt auch teurer, als wenn ich jetzt einfach von Ableger im Sommer nehme und dann über Winter das Ganze bei mir im Beet.
Also wenn es jetzt welche gibt, lohnt sich die Nachfrage, sind es jetzt so Frigo-Erdbeeren, auch wenn man
das Wort
bisher noch nicht kannte. Ja,
also die haben schon auch im letzten Jahr praktisch ihre Blüten angelegt, sind überwintert halt in einem Kühlraum und sind dann getopft worden. Und entweder hat man es damit verfrüht, so dass man es eben jetzt auch schon, dass schon teilweise Früchte dran sind an den Erdbeeren oder zumindest viele Blüten. Oder wenn ich sage, ich mache selber nochmal ein Erdbeerbeet in meinem Garten, kann ich damit es auch verzögern. Also dann kommt die Ernte erst später.
Das geht auch. Ja. Und wenn jetzt Blüten schon dran sind, es sind ja doch noch Frostnächte zu erwarten. Wie empfindlich sind denn Erdbeerblüten gegen Fröste?
Ja, die Erdbeerblüten, da sollte man schon schauen, dass die keinen Frost abkriegen. Kann man entweder mit dem Vlies am besten zudecken, wenn es wirklich Frost gibt. Man erkennt es eigentlich ganz gut, ob die noch funktioniert oder ob die noch Früchte bildet oder ob sie erfroren ist, wenn die innen schwarz sind. Also das sind ja diese weißen Blüten und haben so einen gelben Mittelpunkt. Und wenn dieser gelbe Mittelpunkt, wenn der schwarz ist, dann ist diese Blüte erfroren. Und um das Ganze vorzubeugen, sollte man halt wirklich, wenn Gefahr ist von Frost, dann Vlies drüber geben oder wenn es jetzt im Topf oder im Kasten ist, das irgendwo mal ein bisschen ans Haus ranstellen, einfach ein bisschen schützen.
Aber nur über Nacht, weil tagsüber müssen sie ja bestäubt werden,
genau,
oder?
Genau, also das ist auch wichtig, genau, dass man, wenn man sagt, man macht ein Vlies drüber, dass man das tagsüber wegnimmt, weil einfach die Bienen oder auch andere Insekten zur Bestäubung wichtig sind, da also tagsüber wegnehmen, nachts, falls wieder Frost kommt, dann halt drauf. Aber meistens sind es jetzt auch gar nicht mehr so viele Frostnächte, sodass die Arbeit doch. In Würzburg nicht, Gott sei Dank.
Ja. Du sprichst ja immer aus deiner Würzburger Perspektive, aber nicht alle haben das Glück, dass sie in einem Weinbauklima leben.
Aber dann kann es auch sein, dass die Blüten noch gar nicht so weit sind. Also es ist wichtig, dass die Blüte offen ist, soll
genau, solange es nur die Knospe ist, sind die recht gut geschützt eigentlich.
Genau.
Gell?
Mhm. Ja.
Genau. Also jetzt haben wir gesagt, Falle 1, zu viel kaufen. Falle 2, Dinge kaufen, die für den Standort gar nicht geeignet sind. Was ist noch, fällt dir noch was ein, wo man sagt, wenn man sich's bewusst macht, dann tappt man nicht so leicht in diese Falle?
Ja, es wird halt überall, auch in den Lebensmitteleinzelhandel, werden halt Basilikum angeboten, da werden Tomatenpflanzen angeboten, Zucchini und so. Aber für einen Garten ist es einfach noch viel zu bald. Also das muss ich mir auch bewusst machen. Ich kann das nicht jetzt im April kaufen. Wir müssen wirklich die Eisheiligen abwarten.
Und auch dann in Würzburg?
Auch in Würzburg, ja. Also wir haben schon oft dann auch erlebt, dass es dann doch noch mal zu kalt war, gerade eben für diese wärmeliebenden Fruchtgemüse. Also da lieber abwarten.
Und da muss man sich ja auch immer ein bisschen bewusst machen, die kommen ja aus optimalen Hätschelverhältnissen.
Ja.
Wenn die aus dem Gewächshaus kommen mit immer optimaler Temperatur und Belichtung und allem, und dann stellt man es entweder ins Haus, wo es natürlich nicht so gut belichtet ist, das tut ihnen ja auch nicht gut.
Mhm, genau,
und
da werden
raus
die immer
schon gar nicht, oder?
Ja. Und raus eben auch nicht. Ja, tagsüber ist es gut, das kann ich machen. Also wenn ich sage, okay, ich habe Platz und mache mir die Mühe. Die sind ja oft in so kleineren Töpfchen, dass man sagt, okay, ich nehme die ein bisschen in ein größeres Töpfchen schon rein. Und dann stelle ich sie tags raus, nachts hole ich sie eventuell wieder rein, wenn die Temperaturen recht niedrig sind, dass man die Pflanzen abhärtet.
Das muss man auch bei denen, die man jetzt selber schon vorzieht. Also
genau.
Zum Beispiel Tomaten haben ja viele gerade
genau.
Jetzt um die Zeit schon.
Genau, auch da ist wichtig, dieses Abhärten, auch dass die stabiler werden. Die haben ja oft relativ weiche Triebe noch, dass man die halt, dass die kompakter wachsen künftig und dass die Stiele stabiler sind, um eben dann draußen auch überleben zu können. Also ich mache das auch. Ich habe die nachts habe ich sie drin, tagsüber stelle ich sie auf den Balkon. Und wenn ein bisschen so Windzug drüber geht, das tut ihnen auch gut, dann müssen sie einfach stärken.
Aha, und ich habe gedacht, ach, die armen kleinen Wurzels, die sind es ja noch gar nicht gewöhnt mit dem Wind, die darf ich auf keinen Fall in den Zug stellen. Dann darf man ihnen da schon ein bisschen was zumuten, wie du sagst.
Ja, also ich meine, wenn es jetzt Sturm ist, ist nicht, aber manchmal ist ja so, dass man auch merkt, die bewegen sich da einfach. Das ist schon gut. Die müssen sich da schon ein bisschen, weil sonst ist es ja für die
man soll sie auch nicht zu sehr
und dann plötzlich hinaus und dann friss oder stirb so ungefähr. Also man muss die schon ein bisschen dran gewöhnen.
Aber jetzt so ein ganz knalliger, sonniger Tag wie heute, darf man sich das auch schon trauen, wenn sie vorher im Haus waren, dass man ihnen an so einem knalligen Tag den ersten Tag draußen
gibt? Nee, da muss man sie dran gewöhnen, auch an das Sonnenlicht. Aber wahrscheinlich hat man ja irgendwo, dass man im Schatten oder im Halbschatten ein bisschen einen Platz hat oder so. Das ist ganz wichtig, dass die einfach keinen Sonnenbrand kriegen.
Also die ersten Tage vertragen sie Wind besser als Sonne, das ist auch
interessant. Ja, so ungefähr, ja.
Obwohl eigentlich die Sonne ja für die Pflanzen immer und das Licht so wichtig ist, aber halt nicht die pralle Sonne, wie man sagt.
Genau, weil drinnen, selbst wenn jetzt die am Fenster direkt stehen würden, haben die ungefähr nur halb so viel Licht, wie wenn sie draußen stehen würden. Und jetzt, wenn noch die Sonne dazu scheint, das ist dann einfach zu viel für die. Also man sagt ja auch bei den Kübelpflanzen, wenn die im Winterquartier waren, müssen die auch langsam dran gewöhnt werden an die UV-Strahlung, weil sonst auch zu Blattverbrennungen kommt. Und gerade eben die empfindlichen Paprika oder Tomate oder so, ist das auch das Problem. Da werden die so ockerfarben, so strohig dann ein bisschen, dann ist oft, dass die einfach schon Sonnenschaden auch haben.
Da ist dann, funktionieren dann die Zellen nicht an der Stelle, oder?
Wo ja, die sind dann einfach schon kaputt gegangen, ja. Durch die
also interessant, dass genau die Sorten von Gemüse, die nachher die meiste Sonne brauchen, die ersten Tage am empfindlichsten sind gegen die Sonne.
Ja, weil
aber
es
dafür
einfach
haben wir unsere Expertin. Genau,
weil sie es einfach auch nicht gewohnt sind. Also auch viele Kübelpflanzen, wo man sagt, das sind ja absolute Sonnenkinder und die wachsen ja überall in den südlichen Ländern. Ja, das ist richtig, aber die sind dann auch oft das ganze Jahr draußen und sind an das UV gewöhnt und an diese ganze Umgebung. Mir tun sie aber ja irgendwo im Keller oder irgendwo im Hausflur, wo eben kein Licht ist und keine UV-Strahlung mehr da ist. Und dann sind die überfordert einfach mit dem, dass sie draußen stehen.
studio@br-heimat.de. An diese Adresse hat die Gudrun Lindner geschrieben. Sie hört uns in Salzburg und sie bedankt sich ganz herzlich für unsere interessanten Sendungen. Und sie schickt auch noch Grüße an den Hubert Siegler, der ja der Vorgänger war von der Isolde Kalfierheilig. Vielleicht hört er zu, Herr Siegler, auch von uns aus dem Studio. Herzliche Grüße an Sie. Und jetzt erst einmal die Frage von der Frau Lindner. Und zwar hat sie einen Säulenbirnbaum. Und ihre Frage ist, ob ein Säulenbirnbaum eigentlich einen Partner braucht, damit er auch Früchte trägt.
Ja, Birnen brauchen grundsätzlich einen Bestäuber. Sei es jetzt, egal ob es jetzt eine Säulenbirne ist oder auch eine andere Birne. Also man bräuchte schon eine zweite Birne, die kann aber auch im Nachbargarten stehen. Oder wenn Sie sagen, oh, ich habe ja nur die eine Säulenbirne, entweder, dass man sich noch eine andere Säulenbirne dazu irgendwo kauft oder man macht sie als Spalier, weil das ist ja auch sehr platzsparend, oder als Spindelbusch oder so. Das ist auch eine Möglichkeit, um wenig Platz zu benötigen für eine weitere Birne. Ja, aber man braucht, also es gibt wohl nur ein, zwei Sorten, die keinen Befruchter brauchen als Birne und alle anderen brauchen halt einen. Ja.
Und wie weit dürfte denn die zweite Birne weg sein, wenn du sagst, also im Nachbargarten wird es ja auch reichen?
Boah, das, einfach der Nachbargarten. Ich denke jetzt mal so 100, 150 Meter ist schon noch
also
okay.
Also die Frage zielt jetzt dahin, wenn es nicht der direkte Nachbar, ja. Muss es der direkte Nachbar sein oder reicht es also auch zwei, drei Häuser weiter?
Ja, wenn eben so Häuser und sowas so zwischendrin ist, ist auch wieder schwierig, weil die Bestäubung entweder über den Wind funktioniert dann ja nicht oder auch die Insekten fliegen dann nicht so weit und noch um zwei Häuser rum. Also sollte schon...
Je näher, desto besser. Wahrscheinlichkeit.
Genau, wenn es 50 Meter sind, wäre es wahrscheinlich noch viel besser, weil einfach dann auch die Bienen hin und her fliegen. Also
Bei den normalen Bäumen im Garten kann man ja auch auf einen Baum mehrere Sorten drauf veredeln, die sich dann gegenseitig befruchten können. Geht das bei so einem Säulenbaum auch?
Ist halt schwierig, weil der eigentlich vom Wuchs ja schon eher recht schmal ist und da gibt es gar nicht so große Äste und man kann es probieren, vielleicht, wer jetzt da ein bisschen versiert ist mit dem Veredeln. Bei einem anderen Birnbaum geht es sicherlich leichter als jetzt bei diesen
Also vielleicht ist es einfach einen zweiten dazuzustellen, dass sich die gegenseitig befruchten können. Ja. Jetzt haben wir eine Hörermail aus Kreuth, da schreibt uns der Josef Rottensteiner, dass er... Also eine schwierige Frage, die haben wir ja regelmäßig. Da geht es um die Ameisen. Und er schreibt uns ausdrücklich, er hat ja grundsätzlich nichts gegen Ameisen und er bezeichnet sie sogar als Helfer. Aber es werden von Jahr zu Jahr sehr viel mehr bei ihm und sie bilden schon Hügel im Rasen. Und jetzt hätte er halt doch gerne einen Tipp, was man machen kann, damit es zumindest nicht immer mehr werden.
Ja, also Ameisen ist echt ein schwieriges Thema. Ameisen kommen bevorzugt davor, wo der Boden eigentlich lockerer ist, sandigerer Boden, wo er sich leichter erwärmt, wo es insgesamt auch wärmer ist und weniger Regen. Da kann es sein, dass sich Ameisen eben stärker ausbreiten, gerade im Rasen, wie er sagt, ist sehr lästig auch. Ja, was ist Bekämpfung? Also man kann sie versuchen umzusiedeln, indem man beispielsweise neben diesen Ameisenhaufen einen Tontopf stellt, dass sie da drunter wandern dass man sie dann ganz gezielt entfernt. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann auch immer wieder versuchen, die Ameisennester zu zerstören, dass man halt so durch, mit so einem Häckelchen so durchgeht.
Weil also die Hügel praktisch einebnen?
Genau.
Oder wie?
Ja, dass man das so macht. Es gibt immer wieder eine ganze Menge Hausmittel, muss man ausprobieren, ein bisschen auch auf das Tierwohl vielleicht achten. Was man auch macht, also wenn es jetzt nicht im Garten ist, so also eher Balkonterrasse, da gehen natürlich auch diese Köderdosen.
Aber die sind ja für innen eigentlich.
Genau,
also,
und da
Terrasse das ist natürlich genau, für den Wohnbereich.
Und das ist genau das Wichtige, dass man sagt, nur für Balkonterrasse innen, aber nicht im Garten. Weil da kriegen wir auch immer wieder Anfragen, ja, das kann ich ja dann auch in den Garten stellen. Nein, das ist nicht, weil da ist ja ein Gift drin und das bringen die ja in ihren Bau hinein. Und im Garten draußen habe ich aber ja auch andere Pflanzen und dieses Gift will ich da nicht haben.
Also und deswegen vor allem, da kommt dann der Grünspecht und frisst die und dann fällt er uns tot vom Stangerl oder vom Barmal, das wollen wir ja überhaupt nicht. Also Köderdosen für drinnen und draußen, wie ja der Herr Rottensteiner schreibt, sie sind ja eigentlich Helfer, aber klar ist es irgendwo, wenn es zu viel werden.
Wird es lästig einfach. Es sind Lästlinge. Lästig. Ja. Mhm. Ja. Genau. Manchmal vertut sich das auch von ganz allein. Also das habe ich auch schon gemerkt, dass ich denke mir, da ist ein und da ist ein Nest und da. Und irgendwann war es dann weg. Also auch das ist oft nur so saisonal mal ein Problem und dann wieder gar nicht mehr.
Also man kann hoffen, dass sich das Problem von alleine löst. Ja. Wenn man einen Grünspecht hat im Garten oder in der Umgebung, der hilft einem dabei, weil der ernährt sich ja fast ausschließlich von Ameisen. Und ich hatte schon welche im Hochbeet. Das war auch nicht schön. Mhm. Aber dann habe ich herausgefunden, wenn ich fleißiger gieße, dann gefällt es ihnen nicht mehr und dann ziehen sie irgendwie aus und dann waren sie wieder weg.
Ja, oder manchmal ist auch das Problem mit den Ameisen, weil man Wurzelläuse hat, also zum Beispiel an Petersilie, an Endiviensalat oder auch an Möhren kann es manchmal sein, dass da so graue Läuse dran sind an den Wurzeln. Und auch die scheiden ja den Honigtau aus und die Ameisen, die holen sich auch das dann von unten. Also,
ach, das heißt dann, wenn man die jäten würde, dann ist das Futter weg und dann gefällt es die Ameisen auch nicht mehr so gut.
Wäre auch so eine Möglichkeit, genau.
Mhm. Aber also insgesamt muss man sagen, Ameisen gehören halt auch in die Gärten. Aber wir verstehen natürlich den Herrn Rottensteiner, dass er irgendwo eine Obergrenze hat, wo er sagt, jetzt ring's mir aber auf. So nützlich wie es sind. Sie hören BR Heimat mit der Gartensprechstunde. Und da haben wir ja vorhin gerade über einen Säulenbirnbaum gesprochen. Und die Isolde hat uns gesagt, dass Birnen eigentlich immer eine Befruchtersorte haben. Und unter studio@br-heimat.de hat uns die Lisbeth Reinhardt aus Utting geschrieben. Sie wendet immer einen Trick an. Und zwar holt sie sich blühende Obstbaumzweige von Bekannten und die stellt sie ins Wasser und zu dem Baum dazu, der befruchtet werden soll. Das klingt für mich als Laie nach einer guten Idee, Isolde. Was sagst du als Expertin?
Ja, das ist richtig. Das kann man eigentlich mit allen Befruchtern machen. Also das kann man jetzt bei der Birne zum Beispiel wirklich gut machen. Das ist richtig. Kann ich auch mit einer Kirsche machen. Kirschen sind nämlich auch ganz wichtig, dass ich da die richtigen Befruchter habe. Ich kann es auch beim Apfel machen, weil dann fliegt die Biene oder das Insekt eigentlich nur von der offenen Blüte in dem Blumenstrauß nach oben. Und also der Weg ist sehr kurz. Also das wirklich,
dann machen wir es den Bienen extra einfach und ja, die sind auch so, dass sie gerne die einfache Lösung nehmen.
Aber sicher, ja. Also wenn ich wirklich Bekannte habe, die einen Baum zur selben Zeit blühend haben, tolle Idee. Also das sollte man auf jeden Fall vorziehen, bevor man vielleicht einen neuen Baum und eigentlich keinen Platz hat oder so, dann probiert man das damit aus, ja.
Also ganz herzlichen Dank, Frau Reinhardt, dass Sie uns an Ihren Gartenerfahrungen teilhaben lassen. Vielen Dank für den guten Tipp. Und das gilt natürlich für alle, die uns zuhören. Wenn Sie zu irgendeinem Thema gute Erfahrungen bereits gemacht haben, nicht alles lässt sich auf alle übertragen, aber es ist immer interessant zu hören, was bei anderen Menschen funktioniert hat. Und jetzt, würde ich sagen, schauen wir wirklich ins Kräuterbeet, weil es ist jetzt einfach die allerbeste Zeit, dass man sich eins anlegt, wenn man noch keins hat. Und ich sollte sagen, uns doch mal ein paar Grunddinge, die ich beachten sollte, bevor ich ein Kräuterbeet anlege.
Auch da haben wir wieder die Standortansprüche. Ganz, ganz wichtig, dass ich darauf achte. Es gibt ja Pflanzen, gerade so diese mediterranen Kräuter, die brauchen halt auch ein Beet, was sehr durchlässig ist, also eine Erde, die durchlässig ist. Also da ist so ein badsicher Lehm zum Beispiel ganz ungünstig. Das muss ich halt vorbereiten, da kann ich Sand und Split mit einarbeiten, dass es eben wieder sehr durchlässig ist. Das ist zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit. Bei den Mediterranen, das wären halt zum Beispiel der Salbei, der Lavendel, der Thymian, Ysop, also so diese ganzen Sachen sind fast alles Lippenblütler auch, damit auch besonders insektenfreundlich. Mhm. Das sind überhaupt die meisten Kräuter. Mhm. Also das wäre schon mal wichtig. Oder ich will lieber andere Sachen haben, die mehr Feuchtigkeit, die brauchen halt einen anderen Standort auch. Also man sollte halt sich im Vorhinein ein bisschen überlegen, was für Kräuter will ich haben und danach das Ganze ein bisschen machen. Und gerade eben bei den mehrjährigen Kräutern ist es ja besonders wichtig. Habe ich jetzt einjährige Kräuter wie Dill, Petersilie, Borage, Kerbel, Gartenkresse oder sowas, die kann ich in mein ganz normales Gemüsebeet eigentlich mit integrieren. Und ja, das passt eigentlich auch ganz gut. Die brauchen in der Regel auch mehr Wasser, mehr Nährstoffe und deswegen auch ganz gut im eigenen Beet. Also die anderen Kräuter sind ja eher genügsam, die mehrjährigen.
Die brauchen ein eigenes.
Mhm. Genau.
Also ich werde immer ein bisschen neidisch, muss ich gestehen, wenn ich an einem Garten vorbeikomme, wo ich sehe, oh, die haben einen Rosmarin, der ist ja Minimum 10 Jahre alt. Wie kriegen die den über den Winter? Ist das alles nur klimaabhängig oder kann man da auch mit dem Boden was bewirken?
Ja, auch das ist mit dem Boden. Auch der Rosmarin, der braucht ja eher so diesen durchlässigeren Boden. Das ist ganz wichtig. Und gut ist, wenn der Winter nicht zu nass ist. Also wir hatten auch schon mal so Jahre, da war der Winter und Frühling sehr, sehr nass. Und da sind diese mediterranen Kräuter wie Thymian und auch vor allem der Rosmarin oder auch der Salbei kaputt gegangen, weil es einfach zu nass war. Und das kann man eben vorbeugen, indem ich da eben wirklich durchlässig das Ganze auch mache, um dass das Wasser einfach ablaufen kann und dass die eben nicht zu lange zu nass stehen. Und das ist oft das Problem, dass die nicht erfrieren, sondern die ersaufen eigentlich.
Man denkt, der ist jetzt erfroren über Winter und in Wirklichkeit ist er ertrunken, aber gibt es auch vertrocknet? Also bei den Mediterranen wahrscheinlich nicht, gell? Wenn der Boden gefroren ist?
Eigentlich eher nicht. Nee, also das habe ich jetzt
noch nicht so angepasst.
Ja, also es kann schon sein, dass einzelne Triebe vielleicht kaputt gehen, aber dass das so komplett eigentlich nicht, nee.
Und wenn man sieht jetzt zum Beispiel mein Salbei, der hat viele trockene Triebe. Bei uns sagt man, die sind dürr geworden auf gut Bayerisch.
Ja.
Dann ist jetzt die richtige Zeit, dass man das wegschneidet alles, oder?
Ja, also so dürre Sachen, die kann ich jederzeit eigentlich wegschneiden. Und ansonsten, wenn ich jetzt ein bisschen so einen Formschnitt mache, ist es auch ganz gut, jetzt gerade so beim Salbei oder beim Lavendel oder so, dass man da einen Formschnitt ein bisschen macht. Das ist ganz gut, dann kommt er wieder neu raus, auch verholzt nicht so stark, beziehungsweise da, wo es verholzt ist, kommen oft auch schon junge Triebe. Da könnte ich sogar mal so weit zurückschneiden, wenn ich sehe, da kommt von unten was raus und der ist mir aber stark verholzt, ich will ihn verkleinern, dann kann ich auch mal bis dahin zurückschneiden, der wächst dann da auch raus. Also das geht schon.
Gerade beim Lavendel ist ja immer so die Gefahr, dass man oben, will man es nicht wegschneiden, weil es so schön ausschaut.
Ja.
Und von unten kommt dann immer weniger nach. Also da braucht man ein bisschen mehr Mut manchmal, gell?
Ja, dass man da einfach tiefer. Und jetzt zeigen die eben auch, bis wohin sie geschnitten werden können, weil die Austriebe einfach schon da sind.
Mhm. Und wie so ein Kräuterbeet ausschauen kann, das sieht man ja zum Beispiel auch bei euch im Schaugarten in der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim.
Ja.
Was ist denn das Besondere an eurem Kräuterbeet, Isolde?
Ja, also wir haben das damals auch ganz neu gemacht, haben das auch wieder mit Sand und mit Split und so aufbereitet, haben da sehr viele mediterrane Sachen auch drin, auch Sachen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Wir haben zum Beispiel auch die Blauraute rein, die ist ja eigentlich eher so ein Halbstrauch, den man so kennt, der die Bienen anlockt. Der ist halt
Blauraute, habe ich in meinem Leben nicht gehört.
Aha. Genau.
Aha. Was ist das für eine Pflanze?
Ist ein sogenannter Halbstrauch, also ähnlich wie jetzt zum Beispiel ein Lavendel zu sehen oder auch die Bartblume, die man eigentlich ja jedes Jahr wieder zurückschneidet und dann kommt es wieder neu raus. Sieht man bei uns, weil die eben sehr trockenheitsverträglich und hitzeverträglich ist, sieht man die hier bei uns in der Gegend, im Würzburger oder im unterfränkischen Raum auch an so Verkehrsinseln öfter mal, die einfach so pflegeleicht ist. Und je weniger Fett der Boden, umso besser. Wir haben zum Beispiel auch dann noch gerade diese mediterranen Kräuter mit einem mineralischen Mulch abgedeckt, also mit Split.
Dann schaut es aus, als wäre es so ein Schotterbeet, aber ist gar kein.
Richtig,
ist
nur genau, die Oberfläche. Das ist nur die Oberfläche und da brauchen wir eben ja diese Hitze und so das Ganze, weil ja Steine ein bisschen abstrahlen. Andererseits ist es aber auch so, dass trotzdem unterhalb der Boden nicht so schnell austrocknet, weil er ja eben bedeckt ist. Also das funktioniert ganz gut, hat auch so ein bisschen so diesen mediterranen Touch natürlich dann durch diese ganzen Steine dann auch.
Jetzt, wenn wir schon beim Stichwort Mulch sind, in vielen Gärten sieht man ja Rindenmulch. Für welche Zwecke ist der geeignet und für welche ist er nicht so geeignet?
Also Rindenmulch kann ich dann verwenden, wenn meine Pflanzen schon länger drinstehen oder auch bei Gehölzen ist es okay. Mache ich aber eine Neupflanzung, gerade bei Stauden zum Beispiel oder auch selbst bei Gehölzen, dann mache ich den in den ersten Jahren nicht. Weil das Problem ist, der Rindenmulch, der zersetzt sich ja auch mit der Zeit. Und für dieses Zersetzen brauchen die Mikroorganismen Stickstoff. Und den nehmen sie praktisch vom Boden raus. Aber die Pflanzen bräuchten den auch.
Okay, also, dann kommt der in Konkurrenz zu den Pflanzen, die er eigentlich schützen soll. Das ist ja nicht günstig.
Genau, und da müsste ich halt vorher zum Beispiel mit Hornspänen oder so ziemlich auch aufdüngen, dass das eben nicht passiert. Aber es ist wirklich besser, wenn man da einfach wartet, bis die Pflanzen eingewachsen sind. In der Zeit muss ich halt dann wirklich auch Unkraut jäten in der Zeit, weil man macht ja den Rindenmulch häufig auch zur Unkrautunterdrückung. Und,
ja,
und von daher ist es wichtig, die ersten Jahre vielleicht nicht.
Jahre, also nicht nur das erste Jahr, sondern mehrere Jahre.
Ja, also so zwei, drei Jahre wäre schon sinnvoll. Was man machen kann, das ist Miskanthusmulch. Ich weiß nicht, viele kennen es vielleicht
Gras
nicht.
Dieses Gras ist das, gell?
Genau, man sagt auch Chinaschilf oder Elefantengras. Und das wird dann, also bei uns zum Beispiel im Kompostwerk gibt es das auch, das wird dann so klein geschreddert, schaut halt aus wie so Stroh, sage ich mal, aber alles viel kleiner, ist scharfkantig und das kann man auch bei Staudenbeeten eigentlich gleich mit aufbringen, weil das zersetzt sich viel, viel schneller.
Okay.
Man muss halt wissen, es ist hell. Und manche Leute mögen das nicht. Die sagen, Boden muss dunkel sein.
Dunkel sein, ja. Ja. Ist Geschmackssache, aber ja.
Also
wenn es praktisch ist, nimmt man auch manchmal was in Kauf.
Genau, also das muss man praktisch wissen einfach. Ja. Ja.
Miskanthus, wie nennt man es? Miskanthus-Mulch dann.
Ja. Ja.
Gibt es auch in Läden zu kaufen oder muss man da spezielle Bezugsquellen kennen?
Das weiß ich nicht. Also ich habe es noch nicht gesehen. Eher so, also bei uns, wie gesagt, im Kompostwerk,
Kompostwerk.
Lose kann man das dann holen. Wird auch im Gartenlandschaftsbau bei uns häufiger jetzt eingesetzt. Ja. Und im Schaugarten bei uns ist es auf den Wegen. Also ich kann halt auch Wege markieren zum Beispiel damit. Also das ist eigentlich auch ganz gut. Ansonsten mulchen geht natürlich auch andere Sachen. Also im Gemüsebeet mulchen wir beispielsweise mit Schafwolle.
Ach, interessant. Und das saugt nicht den ganzen Regen auf und nimmt es den Pflanzen weg?
Doch, also man muss vorher gießen und dann ist es aber wirklich wie so ein Schwamm. Und wir haben ja das Problem, also bei uns ist es gut, weil wir einfach so viel Feuchtigkeit oder so wenig Feuchtigkeit haben. Also bei uns ist immer trocken. Und dann tut es gut, wenn man das, also auch die Schafwolle und so, das alles sehr feucht hält und da dann, oder wenn das dann nass bleibt, dann gibt es langsam die Feuchtigkeit auch ab. Also es ist wie so ein Schwamm. Und wird gleichzeitig noch zersetzt von Mikroorganismen und dann ist es gleichzeitig noch ein Dünger.
Ja, wunderbar. Also heute haben wir wieder so viele Tipps gekriegt, liebe Isolde. Und jetzt muss ich leider schon auf die Uhr schauen, weil der Kollege dann schon wartet, der Tom Viehweg, dass er sich draufschalten kann für Heimat aktuell. Und muss dich leider schon verabschieden und sage ganz herzlichen Dank für alles, was wir heute gehört haben. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Und da reden wir ja dann unter anderem über die Balkonbepflanzung und was wir da alles wissen müssen.
Jawohl. Dann Wochenende.
Bis dann. Schönes Wochenende. Dir auch. Ciao.